Listen.
Während meiner letzten Pistol Squad Bias Leg Session mit meinem treuen Trainingspartner Peter A. hat mir ein Lach bitte nicht. Hat mir ein Katabolis häufig in den 30-sekündigen Intraset-Pausen im Stretch wieder ein paar Fragen geflüstert. Hoffe, es ist was Spannendes dabei. Habt ihr eure Sensitivität schon mal im Aufbau versus Prep via Blutbild vergleichen lassen oder Erfahrungswerte von Klienten? Welche Blutwerte sind die aussagekräftigsten Parameter und welche Werte sollte man im Optimalfall anstreben? In Klammern. Frage für Peter.
Peter A.
Entschuldigung. Frage für Peter A. Denn er ist sich unsicher, ob er nach 62 Jahren wildester Offseason mal einen Minikater anlegen sollte. Oder ob er dadurch sein Aufbaumomentum so optimal komprimieren wird.
Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Eine weitere Nettohypertrophie-Serie wird für euch jetzt recorded. Nils, schön, dass du auch ein zweites Mal am Start bist, ja, für
Danke
die
für
Zuhörer,
die
für die Einladung. Wir haben diese Episode, glaube ich, schon, hatten sie zu 15 Minuten schon aufgenommen, haben weltbewegende Themen besprochen, wirklich unglaubliche Sachen rausdestilliert. Und dann hat hier mein 18.000 Euro MacBook, nee, mein iMac von 2014 komplett den Bildschirm eingefroren. Und, ja, ist mal jetzt zu bashen, der Call Recorder von Skype hat die Aufnahmen nicht gespeichert. Ich bin mega enttäuscht. Das ist Software, die mich, lass mich lügen, 20 Euro gekostet hat, ja. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Aber wir lassen uns nicht abhalten. Wir nehmen das Ganze nochmal auf und werden das jetzt Wort für Wort nachsprechen, was wir vorhin gesagt haben. Nils.
Ich bin auch enttäuscht, weil ich dir vor einer Woche eine WhatsApp-Nachricht geschickt habe. Wir haben das 1:1 schon so gesagt. Ich muss es jetzt nochmal sagen. Also vor einer Woche habe ich dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wo ich dich nach guten Deal-Handles gefragt habe und du hast dann deine Hilfe angeboten und hast halt gesagt, du willst Damien Seid fragen. Es kam nie eine Antwort und deswegen habe ich mich selbst darum gekümmert und habe sie mir jetzt eben bestellt. Ja.
Okay. Ey Nils, das hast du, aber das war Wort für Wort, auch emotional und so von dem Gesichtsausdruck, das gleiche wie vor 15 Minuten. Unfassbar. Ich versuche das jetzt auch so hinzukriegen. Ne?
Nein. Okay.
Also ich habe mich natürlich gerechtfertigt, wie man das so macht, wenn man Fehler macht. Ja, weil ich habe es tatsächlich vergessen. Ich habe auch schon gesagt, zu meinem, ja, zu meiner Schande habe ich mit dem Damien ja auch sogar noch zwischenzeitlich geschnackt, mich ausgetauscht über Trainingsequipment und habe es vergessen dann zu fragen. Und habe mich auch schon beim Nils entschuldigt. Ja, wirklich, ich bin zu Grabe. Wie sagt man das zu?
Ich weiß, was du meinst.
Sprichwort, ne? Zu Grabe getragen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich meinen Fehler eingesehen. Und aber du hast das Problem ja auch selbst gelöst. Ne? Wir müssen ja hier auch immer gucken, dass man eigenverantwortlich handelt. Und ich habe ja auch gesagt, es liegt einfach daran, dass ich jetzt glücklicherweise noch eine fünfte Trainingswoche an meinen vierwöchigen vorgeplanten Block dranhänge und jetzt einfach auch wirklich sehr, sehr kaputt bin und deswegen auch kognitiv schon ein bisschen ja, hinterherhinke und sowas halt vergesse, was keine Ausrede ist, aber mit einer der Gründe dafür ist, ja, um so langsam wieder aufs Hypertrophie-Thema zu kommen.
Und dann habe ich dir entgegnet, dass ich mir die gekauft habe, weil ich ja Inverted Rows in meinem Programming habe und die Griffe sehr starr sind und mich das halt einfach limitiert in der Bewegung und die Griffe dieses Problem lösen. Ich glaube, das war das, was ich gesagt habe. Ich mache sie einmal in einem weiteren Griff, einmal in einem engeren Griff. Beides Mal ist der Griff eben nicht optimal und deswegen habe ich mich ja für die entschieden. Ich hoffe, dass sie halten. Da steht 100 Kilo. Da werden mehr als 100 Kilo dran hängen. Wir werden sehen, ob ich mir die Wirbelsäule breche oder nicht. Das werdet ihr in der nächsten Episode erfahren.
Das und vieles weiteres. Schon mal einen kleinen Cliffhanger gleich am Anfang einbauen für die nächste Episode. Nils, du machst das super. Du lernst schnell. Ja. Aber hast du keine Angst? Willst du dir denn nicht darunter so ein Sicherheitsnetz spannen? Um das den Aufwand zu erhöhen einfach?
Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, weil das Sicherheitsnetz wäre dann 5 Zentimeter über dem Boden und das müsste ja so krass gespannt sein, dass das halt nur 4 Zentimeter absinken würde, maximal.
Müsstest du halt weißt ausrechnen, was ich meine? Ne? Wenn dann halt 150 Kilo darauf prallen, müsste man das nochmal ausrechnen, wie hart du das dann spannen musst halt. Ne? Also dieser Tage sind Trainingssetups einer der größten Pains, die man haben kann. Ne? Furchtbar.
Ganz dann habe ich, jetzt fällt es mir wieder ein, was ich noch erzählt habe. Ich habe gesagt, dass ich mit meiner Haienklein unzufrieden bin. Mhm. Das hatten wir ja auch noch, weil ich die Raps nicht standardisiert. Das ist total cringe, dass ich das nochmal alles erzähle.
Tut mir leid.
liegt da nicht an dir.
Beschwerde an Apple ist raus.
Dass ich die Raps nicht standardisiert bekomme bei der High-In-Klein. Manchmal ist der Barpath anders, manchmal ist die Stange so ein bisschen schief. Das Tempo ist manchmal verschieden und ich nehme zwar jeden Satz auf und registriere das, aber ich kriege es im Moment nicht so gefixt, wie ich es haben möchte. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft löst, indem ich einfach auf die Smith-Machine wieder umsteige, wenn die Gyms wieder offen sind.
Ich wollte gerade sagen, die du dir
die ich nicht kaufen hast. Ja, die ich mir gekauft habe, genau. Ich habe mir eine Smith-Machine gekauft und einen Latzug und eine Hex-Squad.
Endlich mal einer, der da jetzt keine halben Sachen macht. Ne? Das ist ein All-In-Approach. Auch mal Geld in der Hand nehmen.
Ich habe gesehen, dass du dir diesen Beinstrecker, Beinbeuger geholt hast und dachte, das ist halt einfach low. Und dann dachte ich, ich mache das nicht. Ich kaufe richtig ein.
Ja, es ist auch so eine Sache. Halbe Sachen ist natürlich nicht so geil. Ne? Aber da kann ich ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir müssen das jetzt natürlich in der gleichen Abfolge wie eben rausfinden. Irgendwas hattest du noch mit deinen Bulgarian Split Squats
erzählt. Oh, dann muss ich das jetzt auch noch erzählen. Ja, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Nochmal.
Weil die Übung so scheiße ist. Ja, ich habe Bulgarian Split Squats im Programming, weil das die einzige Quad-Übung ist derzeit, die ich maximal beladen kann. Und das heißt, dass ich darin auch dementsprechend viele Sätze mache. 4. Und das ist psychisch extrem anstrengend. Also, ja, das habe ich das so gesagt? Ich glaube schon.
Ja, das hatte ein bisschen, noch bei Louis bisschen gesehen. Mehr, es hatte so ein bisschen mehr Pathos das letzte Mal, aber ist okay.
Tut mir furchtbar leid, ich kann das nicht so gut. Wir müssen häufiger die Podcast-Episode abbrechen und nochmal neu anfangen, damit ich diesen Skill erlerne.
Ja.
Ja, aber ich habe bei Louis gesehen, bei Louis Frielingsdorf, dass er auch einige Sätze Split Squats hat und er das gleiche Problem hat. Und deswegen bin ich beruhigt. Ich habe keinen schwachen Geist, das ist normal. Ich habe noch halber Beugen im Plan. Die kann ich aber nicht so schwer beladen, weil ich da einfach technisch noch nicht so gut drin bin. Ich habe, anders als du, keine schlechte Biomechanik für den Lift. Das heißt, er wäre für mich sehr gut geeignet. Ich habe aber in den letzten 3 Jahren keine Halberbeugen gemacht. Und deswegen kann ich die halt einfach nicht ausmaxen. Das wäre viel zu gefährlich. Das heißt, Split Squats sind derzeit die einzige Übung, wo ich wirklich ans Muskelversagen komme. Und dann muss ich ja, oder logischerweise muss ich ja dann die Übung auch maximieren in Form von Sätzen. Deswegen ist das gerade so eine Zwickmühle. Und dann haben wir uns noch darüber unterhalten, dass wenn die Gyms wieder offen haben, dass ich keine Split Squats mehr mache, die ich ohnehin nicht mache, aber dass das nicht passieren wird. Und dann hast du gesagt, dass du von unilateralen Übungen profitierst.
Das ist gerade so ein Gedankenquiz, so was habe ich mir gemerkt. Das ist, glaube ich, für die Zuhörer ist richtig auch gerade richtig cringe, aber die Vollständigkeit ist wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass hier nichts verloren geht. Ne? Ich glaube, das war's. Ich habe gesagt, ich habe fast mich schon dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich mache nie wieder welche. und habe dann natürlich noch schnell das Ruder rumgedreht und gesagt, ja, okay, vielleicht, ich profitiere ja aktuell tatsächlich sogar davon, ja, vermehrt unilaterale Übungen zu machen, weil ich zum einen eine leichte Disbalance habe, von der Muskelmasse im Quadrizeps, aber auch von der Beinlängendifferenz so ein bisschen. Von daher werde ich davon ja durchaus profitieren halt, ne? Aber es ist halt eher eine Sache, und das war halt auch noch etwas, was ich gestern in meinem Check-in für mich so rausgekriegt habe, dass ich vom Fitnessgrad in Form der kardiovaskulären Kapazitäten daran gewachsen bin. Das ist für mich aktuell kein Faktor mehr. Diese Adaptionen sind jetzt tatsächlich da. Dass einfach die Puste mir nicht ausgeht. Ich bin trotzdem fix und alle, aber jeder kennt es natürlich, du machst einen Satz Bulgarian Split Squats und du liegst halt in der Ecke und kannst halt nicht mehr, kommst halt erstmal nicht mehr klar auf dein Leben, weil der ganze Kreislauf halt voll am Arbeiten ist.
Hast du dir dafür den Rollator geholt? Entschuldigung, ja, wenn ich dich unterbreche.
Gut, dass du das einbringst. Also für alle, die es auf YouTube schauen oder die es jetzt noch nicht auf YouTube schauen, schaut es euch nochmal an. Bei Minute 10, ja, ich habe hier meinen Rollator hingestellt für diese Fälle. Ja. Soll mir keiner sagen, ich würde nicht all-in gehen. Ja. Also ich gehe auch beim Beintraining so weit, dass ich für den Fall der Fälle einen Rollator hier oben bei mir habe. So, um mal hier richtig zu flexen. Ja. Die Auflösung, warum der hier steht, gibt es dann in der nächsten Episode, um den zweiten Cliffhanger einzubauen. Erinnere mich dran.
Okay.
Was wollte ich sagen? Ja, das ist aktuell mal eine positive Erfahrung für mich, dass ich, glaube ich, was das angeht, noch nie so fit war. Gezwungenermaßen durch diesen ganzen Firlefanz, den ich hier aufführen muss. Ja, adaptiert der Körper das natürlich. Und das ist eigentlich eine schöne Erfahrung. Also ich hab's zwar auch völlig fix und fertig danach, aber die Zeit, die es braucht, bis ich nicht mehr japse, die ist deutlich kürzer geworden. Und signifikant hat sich das verbessert in den letzten 2 bis 3 Wochen. Also als wenn es da so einen Sprung gab, so wirklich, ja. Und das nehme ich als, wie habe ich das gestern gesagt, als Sieg gegen die Pandemie für mich hin. Dass ich das für mich mitgenommen habe. Ja. Das wird sich jetzt natürlich, wenn die Gyms dann irgendwann aufmachen, werde ich natürlich wieder zu faul sein und mir natürlich auch wieder sagen, ja, Arne, Mensch, isoliert zu arbeiten ist halt wahrscheinlich produktiver dann, ne, zum größeren Teil für deine Quads. Ist es vielleicht gar nicht, aber ich bin dann natürlich auch jemand, der sich dann vielleicht so ein bisschen rausreden will und die schwere Arbeit ein bisschen kleiner, um sie ein bisschen kleiner zu halten. Was dieser Tage einfach nicht funktioniert. Von daher, Nils, sei froh, dass du 4 Sätze Bulgarian Split Squats machen musst. Das ist ein Geschenk des Lebens.
Das habe ich registriert. Ja, was ich noch sagen wollte, wir sind jetzt in unbekannten Gefilden, weil das haben wir noch nicht besprochen. Ich habe abgenommen. Na. 300 oder 400 Gramm. Das kümmert mich aber nicht. Ja. Gehen wir weiter.
Einfach mal so Informationen rausgehauen und einfach mal so, das kümmert mich einfach nicht. Du musst jetzt natürlich auch den Menschen erzählen, warum es dich nicht kümmert.
Ja, genau, das wollte ich jetzt sagen, weil ich mich nicht von einer Variable abhängig mache. Ja, ich beobachte immer mehrere Variablen. Also das ist für mich so selbstverständlich, dass es mich nicht tangiert, weswegen es mir jetzt schwerfällt, das zu kommunizieren, weil es mich halt so gar nicht kümmert. Ich habe es nur so am Rande registriert, weil ich mich halt wiege und ich denke aber, dass es für viele interessant ist, warum es mich nicht kümmert, wenn wir einen Athleten oder eine Athletin betrachten, die im Aufbau ist. Natürlich spielt das Körpergewicht eine Rolle. Die Entwicklung im Gym, das heißt, die Kraftwerte spielen eine Rolle. Andere Dinge spielen auch noch eine Rolle. Und wenn alles super läuft und das Gewicht dann halt kurzfristig mal nach unten geht, sollte man sich keineswegs verrückt machen und dann voreilige Entscheidungen treffen, zumal das eben jetzt kurzfristig war. Es war kein mittelfristiger oder langfristiger Zeitpunkt. Also es ist nicht so, dass ich seit 60 Tagen jede Woche 300 Gramm abnehme. Es war, ich weiß nicht wann, das war vor 5 Tagen oder so, da war halt mal ein Sprung nach unten. Ja, aber da würde ich mich halt nicht verrückt machen. Genauso wie ich das nicht machen würde, wenn ich, wenn das Gewicht mal krass nach oben geht. Ja. Erst recht, wenn ich eine Frau bin, weil ich da höheren Gewichtsschwankungen unterlegen bin aufgrund des Zyklus. Das heißt, ich würde immer die Durchschnitte betrachten und bei Frauen auch gar nicht den Wochendurchschnitt. Wenn, dann würde ich Zyklustag 1 Januar mit Zyklustag 1 Februar betrachten. Ja. Und so ist das eine Randnotiz bei mir. Und das sollte es auch bei jedem anderen sein.
Ja. Das ist ein guter Input. Ja, weil bei mir ist es genau andersrum. Bei mir ist das Gewicht gerade, ich glaube, die zweite Woche in Folge halt rapide gestiegen. Und das lässt sich halt nicht erklären, in gewisser Weise halt. Ne? Also es hat sich nichts am Kalorienintake geändert, es hat sich nichts an der Bewegung geändert, es hat sich nichts am Training an sich geändert, Stressparameter haben sich auch nicht groß geändert. Ja, ich nehme es einfach hin. Am Ende des Tages will ich ja aktuell auch aufbauen. Das Einzige, wo ich halt immer schauen muss, habe ich ja auch schon öfter gesagt, ist halt das Limit, wo wir halt hinwollen. Ist halt schon, jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, schon so in 700 Gramm für Mitte März. Habe ich nicht mehr viel zu gainen, 700 Gramm bis Ende März. Aber hey, das wird sich halt alles eingrooven. Das ist alles irgendwie gehört es zum Spiel dazu. Wir können halt nicht alle Parameter so manipulieren, dass die uns gefallen, weil es auch gar nicht vonnöten ist oder auch gar nicht relevant ist unter Umständen. Ja, das glaube ich sonst. Genau, hast gesagt, ich habe mir ein neues maschinelles Stück hier gegönnt an Trainingsequipment. Ja. Ein Beinstrecker, Beinbeuger-Kombi für sage und schreibe 145 Euro. Und der Produkthersteller, ja, der Name des Produktherstellers sagt eigentlich schon alles über die Qualität des Produkts. Ja. Boah, lass mich lügen, wie heißen die jetzt? Homecom, House of, wie heißt denn das? Ja, auf jeden Fall auf Deutsch irgendwie übersetzt, so ja, beliebte Produkte für zu Hause. So, auf Englisch, irgendwie sowas. Weißt du, so ganz beliebte Produkte für zu Hause ist natürlich ein Beinstrecker-Beinbeuger-Kombi. Hat man,
der wird,
man
sich der mal wird so. Bestimmt bei Teleshopping um 1 Uhr nachts verkauft.
Auf jeden Fall, so ein Ding ist das, ey. Das
bei QVC. Ist,
genau. Ich muss dazu sagen, das war ein Impulskauf. War ein absoluter Impulskauf bei mir. Ich habe das Ding gesehen. Bei Rewe gab es den. Auch noch im Supermarkt, im Online-Shop. Das ist auch eigentlich alles schon wieder komplett weird. Habe das Ding gesehen, habe mir das Ding angeguckt und habe einfach gesagt, weißt du was, ich probiere das Ding aus. Ja, das habe ich getan. Anscheinend haben es mir, ich habe es bei Instagram dann mal so gefragt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Anscheinend haben es mir einige Leute gleich getan, ja, also mindestens 2, 3, 4 Leute haben den jetzt auch zu Hause. Und was soll ich sagen? Also, es ist schon sehr, sehr suboptimal.
Du bist begeistert.
Ja, ich bin begeistert.
Sag es doch.
Ich bin sehr begeistert. Das Schlechteste an dem Ding ist, dass dein Knie nicht auf dem Drehpunkt des Hebelarms ist, was halt das Schlechteste ist, was du machen kannst, wenn du so ein Ding baust.
Liegt das am Gerät oder liegt das daran, dass dein Oberschenkelknochen so lang ist und die Individualitätsmöglichkeit des Geräts so gering?
Genau, es liegt daran, dass das Sitzpolster, dass du es nicht verstellen kannst und dass es einfach zu lang ist. Weißt du, also das Knie ragt so, lass mich lügen, vielleicht 2, 3 Zentimeter halt über diese Drehachse nach vorne weg, was jetzt nicht maximal schlimm ist, sagen wir es mal so, ne? Aber es macht natürlich die Aktivierung von Anfang an deutlich schlechter und für jemanden, der Knieprobleme hat, ja, den wird das Ganze sehr, sehr schnell ein bisschen einholen. Also jeder, der Knieprobleme hat, kauft euch das Ding nicht. Das wird euch nichts Gutes tun. Ich habe zum Glück komplett Bulletproof Gelenke eigentlich, weil alles sehr stabil. Kriegt er jetzt keine Knieschmerzen.
Im Hintergrund ist ein Rollator. Ey,
meine Gelenke sind alles Bulletproof. ja, was soll ich sagen? Das Ding darfst du auch offiziell nur mit 25 Kilo beladen. Was dann natürlich auch wieder dafür sorgt, dass das, was du da an Ladung raufkriegst, eigentlich limitiert ist. Klienten von mir haben den schon mit 50 Kilo beladen. Einfach mal ausprobieren, ne? Mal gucken, ob das Ding explodiert. Hat gehalten, aber das Ding ist, ab 50 Kilo kippt das Ding zur Seite um. Das ist so hart. Dann musst du halt den Schwerpunkt unten nochmal mit einer Hantel beladen zur Sicherheit, wenn du nicht jemanden hast, der gegen dich drückt. Also es ist halt schon ziemlich, ziemlich strange oder ziemlich, ziemlich daneben. Ich bin trotzdem happy damit. Ich habe gestern beides ausprobiert, Beuger, Strecker. Hab ein gutes Gefühl heute in der Muskulatur. Ja, die Kontraktion an sich ist halt nicht Weltklasse so, ne? Aber ich habe es halt auch noch nicht wirklich ausgemaxt von dem Beladen. Von daher, es tut den Job. Ich kriege ein bisschen isoliert Volumen rein. Und es bringt so ein bisschen neuer, so ein bisschen frischen Wind ins Training. Ich war richtig, wie man heutzutage ja in unserer kleinen Blase sagt, ich war richtig hyped auf das Ding. Ja, es hat die ganze Trainingswoche belebt, obwohl es ja nur zwei Bewegungen sind. Und allein dafür haben sich die 145 Euro anscheinend schon gelohnt. Ich bin guter Dinge. Ja, das ist so das Highlight der Woche gewesen. Und weil halt ganz viele Leute wirklich gefragt haben, ja, mach mal eine Review dazu. Hab's heute in meiner Instagram-Story auch schon gesagt. Wenn man zu viel Geld hat, kann man sich das kaufen. Also nicht, dass ich zu viel Geld hätte. Ich investiere mein Geld einfach unsinnig in solche Sachen, weil ich Bock drauf hab. Ja. Aber man braucht es halt wirklich nicht. Ja, das war so das Equipment-Highlight der Woche. Und ich hätte mir mal lieber eine verstellbare Bank dafür gekauft. War so mein Gedanke jetzt, nachdem ich ausprobiert habe. Da hätte ich mehr von gehabt. Da hätte ich jetzt brustgestützt mehr mit dem Latzug noch machen können. Und wahrscheinlich werde ich mir zeitnah für viel zu viel Geld dann auch noch eine verstellbare Bank kaufen.
Ich kann dir meine verkaufen, wenn du willst.
Wieso brauchst du die nicht mehr?
Nee, ich würde sie dir einfach überteuert verkaufen.
Ach so, alles klar. Ich dachte jetzt, was? Ach, du hast ja eine Multipresse gekauft. Da brauchst du ja, die ja noch.
Ja, ich verkaufe dir die für 3.000, dann kaufe ich mir eine und den Rest behalte ich.
Okay, guck mal, das sind diese Leute, ne? Also wirklich unfassbar. Nee, weil du sagtest, dass du dir diese D-Handles, diese einzelnen Griffe bestellt hast, ja. Da kriege ich vielleicht diese Woche etwas Spannendes hier nach Hause geliefert. Um den dritten Cliffhanger hier schon zu bringen. Wenn das auch nur halbwegs so ist, wie es aussieht, dann ist das ein richtig geiles Ding. Also ein richtig geiles Ding.
Es ist aber keine Maschine.
Nee, es ist keine Maschine. Es ist ein Griff. Und der könnte richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, massiv sein. Aber da verrate ich noch nicht.
Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst.
Kannst du gar
ich bin
nicht
mir aber kann ich gar nicht
also wissen. Könntest du wissen, aber eigentlich wissen das wahrscheinlich relativ wenig Leute, weil das noch gar nicht auf dem Markt ist.
Ah, okay. Ja, aber gut, dann frage ich dich gleich nach der Aufnahme, dann sagst du es mir. Dann kriegen die anderen das nicht mit.
Also da habe ich richtig Bock drauf, das könnte richtig cool werden. Ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe jetzt eine 5. Trainingswoche angefangen gestern. Und war halt auch noch gut dabei so. Und pünktlich nach der ersten Einheit der 5. Woche habe ich heute Nacht geschlafen. Grausig geschlafen. Wirklich unfassbar. Ich konnte nicht einschlafen. Habe mindestens bis 2 Uhr mich nur gedreht und gewälzt. Und kennst du das, wenn du einschlafen willst und du hast immer so einen Gedankengang im Kopf, der sich immer wiederholt? Du hast immer das, wie so ein immer wiederkehrender Gedanke, den du nicht zu Ende führen kannst. Und es ist auch völliger Unsinn. Aber du kommst nicht aus diesem Loop raus. Hast du das schon mal gehabt?
Ja, ich habe das früher häufiger gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll, ohne dass es sehr unsympathisch wirkt. Wenn ich Menschen in meinem Umfeld hatte, die einen gewissen Abfuck-Faktor hatten. Und da muss ich sagen, steigere ich mich voll rein. Wenn du so eine Begegnung hast, und wo jemand sich halt absolut daneben benimmt, dann da kann ich mich voll reinsteigern. Deswegen achte ich immer sehr genau darauf, wer in meinem Umfeld ist. Deswegen kann ich mich da gut hineinversetzen.
Ja, aber also bei mir ist das wirklich immer so, es sind völlig belanglose Dinge. Irgendein Lied, was ich irgendwie nicht zu Ende führen kann oder dass ich irgendeine Podcast-Episode noch editieren muss, soll, ist ganz, und dann immer komme ich nicht zum Ende des Gedankens so, und dann geht das von vorne los und du liegst da so halb im Halbwachen, halb Schlaf und denkst, jetzt steh einfach mal auf, damit du mal diesen Gedanken aus dem Kopf kriegst, aber bist so müde, dass du es nicht machst und dann liegst du da 3-4 Stunden. Also das hatte ich letzte Nacht, was jetzt nicht unbedingt mit diesem Thema Overreaching oder so zu tun haben muss, aber es war halt denkbar ungünstig. Ja, das war so die Erfahrung. Ansonsten freue ich mich jetzt die Trainingswoche hier noch mit relativ wenig Verlangen nach Training zu absolvieren. Das ist ganz komisch bei mir. Ich habe das Verlangen nach Training ist super gering, aber ich habe trotzdem irgendwie Lust drauf. Eher so für diesen, um jetzt einfach noch weiter zu trainieren. Mit diesem Gedanken, dass die Prep halt bald kommt und ich jetzt keine Lust habe zu deloaden, sondern jetzt noch besser werden kann und wenn es noch sinnig ist, noch trainieren will. Ja, das ist so aktuell, was bei mir so im Kopf vorgeht und hier in meinem Rentnerparadies mit meinem Rollator, der hier schon steht. Ja, ich bin vorbereitet.
Ich bin auch mittlerweile nur noch sehr nüchtern gegenüber dem Training, dass ich es halt mache, weil ich auch, also ich kann mich nicht mehr mit dem Gedanken so anfreuen, hyped aufs Training zu sein oder zu sagen, yeah, Lockdown, ich verbessere meine Fähigkeiten darin, jetzt unter so schlechten Bedingungen zu trainieren und danach sind wir alle 1000-mal besser. Also das habe ich im Moment nicht, weil ich mir auch glaube, dass das, du kannst dich halt nicht unendlich lang selbst verarschen. Weil das ist eine Selbstverarsche, weil das Training ist halt einfach scheiße. Deswegen bin ich da jetzt mittlerweile. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mega schlecht drauf bin oder so. Ich habe dir ganz am Anfang ja gesagt, außerhalb der Aufnahme, dass mir langsam auch die Decke auf den Kopf fällt. Aber ich bin jetzt nicht so richtig schlecht aufs Training zu sprechen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich übelst hyped bin. Ich stehe jetzt nicht vorm Training, vorm Spiegel und mache da eine Motivationsrede für mich, weil ich es halt auch gefährlich fände, weil ich denke, dass es dann auch umschlagen kann, sodass du irgendwann merkst, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße. So. Weißt du, was ich meine?
Dass, ja, ja. Das ist die Gefahr, sich wieder von externen Faktoren abhängig zu machen, nur weil man sie jetzt missbraucht zu lange halt, ne? Weil man einfach diese interne Motivation nicht mehr hat, weil das Ganze halt so suboptimal ist auf Dauer, dass man das einfach da das Limit aus, ne? Die Batterie ist da leer und das muss man sich dann auch einfach eingestehen. Das ist einfach so, wenn du es nicht dir eingestehst und sagst, es ist jetzt einfach scheiße und auch mal wirklich irgendwie dich auskotzt und sagst, ey, ich zieh mir jetzt einfach wieder das 100. Ronnie Coleman Video rein davor und trainiere jetzt Beine und stell mir vor, ich habe hier 1500 Kilo auf der Beinpresse, während du halt irgendwie Sissy Squats machst. So, wunder dich nicht, wenn du irgendwann merkst, es geht so nicht weiter.
Ja. Also. Ja, das sind so meine Gedanken. Also, ich könnte das auch nicht so authentisch rüberbringen jetzt, dass ich sag, wir werden da alle stärker rauskommen. Also das hätte man vielleicht nach dem letzten Lockdown sagen können, nach 4 Wochen, aber jetzt halt nicht mehr. Also
ja, am Ende des Tages wird es so sein, weil, ja, wie soll man sagen, so ist einfach die Biologie dieser Erde, ne? Und der Mensch ist am anpassungsfähigsten und am Ende wird er daran wachsen in gewisser Weise und auch jeder, der jetzt irgendwie dieses Murks-Training macht. Aber es bringt halt nichts, das jetzt irgendwie so heroisch herauszustellen und zu sagen, ja, geil, das ist für mich jetzt. Ich fand das sogar noch geil, dass es so war. Ich bin da so dran gewachsen und ich werde da dran wachsen. Und ich freue mich jeden Tag jetzt hier gegen das anzugehen, was ich eigentlich gar nicht will.
Ja, das ist es nämlich. Du gehst gegen etwas an, was du halt nicht willst.
Genau, und das ist ein Kampf. Und so. Wenn du kämpfst, muss immer einer verlieren. Ne? Und Kampf ist selten der Weg, der dich im Leben, ja, also er kann dich voranbringen, aber aus meiner Sicht gibt es andere Wege, von A nach B zu kommen, als zu kämpfen. Um jetzt wieder ganz philosophisch zu werden hier. Also, wir fühlen mit euch. Ihr dürft das alles scheiße finden. Ja, Und kann ich nur sagen, wenn es euch hilft, zwischenzeitlich mal einfach auch das Training, den Fokus auf was anderes zu legen mit, dann ist das völlig in Ordnung halt, ne? Das ist jetzt kein Zwang zu sagen, ja, und ich bin aber trotzdem die hard und mache halt Sissy Squats 18.000 Wiederholungen. Nee, muss nicht. Gut, wollen wir das leidige Thema abschließen und ein paar Fragen beantworten? Ne? Ich glaube, da haben wir den The Return of Max.
Yes.
Er ist back, aber sowas von.
Aber richtig. Erst Max, machen wir?
Ja, das machen.
Okay. Hoffe, ihr hattet einen anabolen Start ins Jahr und eure kontraktilen Elemente, Zuhörerzahlen sowie Krypto-Wallets sind angemessen am Hypertrophieren. Max, meine Krypto-Wallets sind nicht am Hypertrophieren, weil meine Asset-Allokation diese nicht mit einbezieht. Aber für den Satz bekommst du schon mal volle Punktzahl. Während meiner letzten Pistol Squat Biased Leg Session mit meinem treuen Trainingspartner Peter A. hat mir ein Katabolis häufig in den 30-sekündigen Intraset-Pausen im Stretch wieder ein paar Fragen geflüstert. Hoffe, es ist was Spannendes dabei. Erstens, Einfluss der Umgebungstemperaturen auf die Regeneration. Haben warme oder kalte Duschenbäder einen anderen Effekt auf die Regeneration von Muskeln, sekundären Strukturen etc. direkt post-Workout versus einige Stunden zuvor oder danach? Die Regeneration von Gelenken und anderen sekundären Strukturen beeinflussen, da diese meines Wissens nach ja Wärme bevorzugen.
Boah, Regeneration und Kälte und Wärme.
Letztens hat der Andi Pürzel darüber einen interessanten Post gemacht oder ein Video, wo er das auch stark angezweifelt hat, weil du dazu keine vernünftigen Studien machen kannst. Du kannst ja keine Placebo-Gruppe machen. Du bist ja immer der Wärme oder der Kälte ausgesetzt. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Deswegen sind die Daten, die du dazu hast, äußerst fragwürdig und man kann da keine eindeutigen Aussagen zu tätigen. Weswegen, gleich kommen noch 2, 3 Fragen zu Kälte, Wärme, weswegen ich auf alle Fragen das gleiche antworten würde, wenn es dir gut tut, mach es, wenn nicht, mach es nicht. Also, weil du eben diese Problematik in Studien hast. Ja.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Das ist absolut sinniger Gedanke, wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Weil ich habe kurz mal so in meinem Kopf runtergerattert, so was mir dazu einfällt. Und da ist eigentlich aus meiner Sicht immer noch das beste Werk, was ich kenne, ist halt das Recovery Book von RP, die das wirklich komplett gut abgebildet haben. Und da war einfach zu Kälte oder Wärme beides, genau, auch von den Daten halt sehr, sehr, sehr schlecht was zu sagen. Also da sollte man nichts drauf geben.
Ja, jetzt auf das Training kann eine allgemeine verbesserte Toleranz gegenüber Kälte bzw. die Gewöhnung an eine kältere Umgebungstemperatur den Pump im Training fördern, wenn einem dadurch schneller warm wird und diesen auf ein Level heben, was selbst den gegenwärtigen Anstieg der Staatsverschuldung so flach aussehen lässt, als wäre er gerade inmitten einer Zero-Carb-Low-Salt-Entladephase.
Oh, herrlich. Also erstmal Respekt für die Frage natürlich. Ich denke mal, die spielt natürlich so ein bisschen darauf ab, dass viele aktuell halt in der Garage trainieren oder im Keller trainieren oder auf dem Dachboden trainieren, halt unbeheizte Räume. Und da bin ich halt wieder so jemand, die Frage ist vielleicht interessant, aber sie ist bei mir gleich abgehakt, weil sich der Umstand an sich nicht ändern lässt. Weißt du, was ich meine? Also die Frage ist schon irgendwie relevant, aber solange der Umstand einfach der Umstand ist, investiere ich da gar nicht mehr Gedanken rein. Weißt du, was ich meine? Das wäre so meine Antwort. Wenn du den Umstand eh nicht ändern kannst, dann versuch dich nicht damit zu schauen, ob das ein optimaler Umstand ist, ein sehr, sehr suboptimaler Umstand ist. Was nicht zu ändern ist, investiere da keine zu große Energie rein.
Ja, drittens, auf den Organismus allgemein. Hat eine verbesserte Kältetoleranz einen nachgewiesenen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit des Immunsystems? Krankheitsresilienz, Inflammation und reduzierte Immobiliensteuerlast. Bei Immobiliensteuerlast, da musst du den Gerald Hörhahn zu fragen. Ich denke, der kann dir die Frage beantworten. Was sagst du zu den anderen Punkten?
Was waren die anderen nochmal? Das hat mich völlig rausgebracht. Ich habe gerade meine Steuern berechnet.
Verbesserte Kältetoleranz, nachgewiesener positiver Effekt auf Leistungsfähigkeit des Immunsystems, Krankheitsresilienz, Inflammation.
Boah, da bin ich absolut nicht der Experte und absolut nicht der richtige Ansprechpartner für, was dieses Saunieren oder Eisbaden oder je nachdem, was man da macht.
Ich glaube, auch da hast du wieder das Problem mit den Studien.
Ja, wird Design. Wahrscheinlich der Fall sein. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es bei beiden Sachen, wäre meine Vermutung, ja, weil ich einfach kein Experte bin, also bitte nichts auf die Goldwaage legen, dass einfach das Wohlgefühl dabei, ja, und oder das Überkommen des Unwohlseins diesen positiven Effekt haben, einfach auf den Geist, und das sich natürlich im Umkehrschluss wieder auf positive Auswirkungen auswirkt. Perfekt, Arne. Rein, was das jetzt physiologisch macht, bin ich überhaupt absolut nicht firm, darüber zu reden. Das ist nicht meine Expertise.
Es geht jetzt natürlich über Kälte und Wärme, aber wenn ich halt an leistungsfähige Menschen denke, die selten krank werden, dann würde ich halt immer die Basics einfach abdecken. Obst und Gemüse, Zufuhr, Schlaf, dass man einem Sport nachgeht, der dazu führt oder der dazu führt, dass du halt Adaptionen erfährst. Und ich denke, damit hast du schon alles abgedeckt. Und dann würde ich mir nicht noch Gedanken dazu machen. Mhm. Ja. Auch wenn das jetzt gerade nicht so in die Kälte-Wärme-Thematik passt. Ja, sollen wir weitermachen?
Unbedingt.
Okay. dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie kann man die Insulinsensitivität im Aufbau optimieren? Ist der KFA allein der signifikanteste Indikator für diese? Habt ihr eure Sensitivität schon mal im Aufbau versus Prep via Blutbild vergleichen lassen oder Erfahrungswerte von Klienten? Welche Blutwerte sind die aussagekräftigsten Parameter und welche Werte sollte man im Optimalfall anstreben? In Klammern. Frage für Peter.
Peter A.
Entschuldigung. Frage für Peter A. Denn er ist sich unsicher, ob er nach 62 Jahren wildester Offseason mal einen Minicard anlegen sollte. Oder ob er dadurch sein Aufbaumomentum so optimal komprimieren würde. Okay. Ich würde die Frage anders stellen. Und zwar, wie kann ich meinen Aufbau optimieren? Das heißt, unter welchen Bedingungen hat der Athlet oder die Athletin ein maximales Wohlbefinden? Und ich denke, das schließt auch diese komplexe Frage ein. Und das verhindert, dass man dann so etwas macht, wie seine Blutwerte ständig zu checken oder dann Daten dazu zu sammeln, was ja nicht schlecht ist, aber was vielleicht zu Stress führt. Und wenn ich mir dann anschaue, was eben das Wohlbefinden maximiert, dann ist es ein sehr, sehr guter Schlaf, dann ist es eine Körperfettregion, in der du dich wohlfühlst, dann, dass deine Regeneration on point ist. Und ich denke, wenn du an all das einen Haken machen kannst, dann hast du auch diese Frage der Insulinsensitivität beantwortet, denn wenn du nun in einem Körperfettanteil bist, der dazu führt, dass du dich sehr unwohl fühlst und du korrigierst das eben mit einem Minicut, dann wirst du auch diese Problematik abhaken. Weswegen ich finde das auch sehr, sehr interessant, dieses Thema, aber ich beschäftige mich damit nicht allzu intensiv, weil das, glaube ich, nur zu zusätzlichem Stress führen würde.
Mhm. Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, das ist eine weitere Ebene oder ein weiterer Faktor, den du dann, wenn du dich damit stark beschäftigst, kontrollieren, manipulieren möchtest für deine Zwecke. Und ich glaube einfach, dass das für 99% der Athleten sicherlich noch viele Bereiche gibt, die vorher wichtiger sind, wie du es auch gesagt hast, die ich vorher noch optimieren kann, bevor das bevor ich meinen Blutzuckerspiegel halt in gewissen Bereichen haben möchte, manipuliere, schaue, wo ich dort stehe. Also ich selber mach's nicht, hab's auch mit keinem Klienten, mit dem ich das mache, weil ich, wie gesagt, glaube, das ist so ein bisschen mit, ja, wie sagt man das, mit Schrotflinten auf Spatzen zu schießen, wenn ich da einfach wahrscheinlich noch so viele Sachen gibt, die da relevanter sind. Was jetzt nicht heißt, dass es komplett irrelevant ist, das wäre falsch. Und das Ganze, weil er, ich glaube, er hat auch gefragt, was man da machen kann. Es gibt ja genügend Supplements oder es gibt ja Supplements, die da gerne genutzt werden. Ich glaube, der Berberin ist da etwas, was da immer dabei ist. Es sind halt alles Sachen, wo du dir dann wieder angucken kannst, was gibt die Datenlage halt her. Und dann kannst du dir halt überlegen, willst du das Geld investieren für das, was du dann prozentual dort rauskriegen kannst. Und wenn du sagst, du bist halt jemand, der all in geht und ich investiere alles in Bodybuilding und in die Optimierung, dann kann das einen kleinen Anteil ausmachen. Das ist Fakt, ja.
Ja, ich denke, wenn du die offensichtlichen Trainingsparameter positiv manipulierst, dann inkludiert das auch eben die Insulinsensitivität. Weißt du, was ich meine? Also,
ja, klar.
Ja.
Also was ich kann dazu, das Einzige, was ich sagen kann, was ich nutze, ist halt Chromium Picolinate auf Englisch. Das hatte ich aber auch nur aufgrund der Empfehlung von Steve im Coaching, was halt auch marginal den Blutzuckerspiegel halt in Zaum hält. Und da gibt es halt Hinweise, wenn du das halt sehr, sehr lange machst, könntest du halt Vorteile davon haben. Und da es das zum Glück bei MyProtein gibt, kann ich das halt maximal kostengünstig im Haushalt haben.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage, die etwas länger ist. Stimulus Fatigue Ratio. Meines Wissens nach korreliert in der Regel der effektiv anabole Stimulus ja in Form einer Reverse U-Shaped Curve mit dem kumulierten Trainingsstress. Durch ein verbessertes SF-Ratio könnte man demnach das Maximum entlang der Y-Achse effektiv in Hypertrophie resultierender Stimulus bei gleichem kumulierten Trainingsstress nach oben verschieben. Würde dieser Ansatz in der blanken Theorie dann nicht ein Training bestehend aus Isolationsübungen und Maschinen stark bevorzugen, da man hier signifikant mehr effektiven Reiz bei gleicher Gesamtbelastung setzen könnte? Bestände die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sogar das MRV der einzelnen Muskelgruppen überschreitet, bevor man den insgesamt regenerierbaren Stress übersteigt? Oder ist es in der Praxis möglich, den Körper in einer Art Overall Anabolic State, in Anführungszeichen, vergleichen mit dem derzeitigen Overall Autocratic State zu versetzen, welcher die Integration freier und komplexer Übungen legitimiert, bei denen ja ein wesentlich höherer Anteil unspezifischen Reizes und größerem Stress vorliegt, in Klammern unter der Annahme, man würde bei beiden Ansätzen die gleiche relative Intensität nutzen.
Sehr, sehr geile Frage. Und auch, vor allen Dingen auch eine Frage, die ich mir selbst schon vor Jahren gestellt habe. Und das Szenario, so wie er es skizziert, ist ein Szenario, was, wie soll ich das sagen, es sieht zu gut aus, als dass es Realität werden könnte. Und das glaube ich aus dem Grunde heraus, dass man sich immer vor Augen halten muss, dass freie Übungen dadurch, dass du sie, wie soll ich das sagen, dass du schneller eine höhere Rekrutierung von, eine stärkere und höhere Rekrutierung von mehr Muskelfasern und motorischen Endplatten erreichst, dass das ein Faktor ist, den eine Maschine nicht so schnell leistet, wo du nicht so schnell an diese Menge an Rekrutierung und Stärke an Rekrutierung hast und das im Umkehrschluss wieder diese Ermüdung, ja, die du dann nicht hast, dadurch, dass du halt diese globale Ermüdung nicht hast, dass sich das amortisiert. Ist das verständlich? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß
in gewisser
ungefähr,
Weise.
Was du meinst.
Also ich glaube, dass in einer perfekten Welt, wenn wir alle nur Maschinen trainieren würden, dass wir dadurch diesen Faktor dieser der Stärke der Aktivierung und wie schnell wir Muskelfasern aktivieren, dass wir diesen Faktor halt außen vor lassen oder diesen Vorteil halt auf der Strecke lassen. Deshalb ist es ja auch so, dass es ist einfach eine Sache, dass man halt mit freien Gewichten immer noch im Bodybuilding trainiert, weil das einfach auch seine Vorteile mit sich bringt. Von daher, seinen Gedankengang kann ich völlig verstehen, den hatte ich auch schon.
Ich verstehe die Frage und das Szenario. Aber wie möchte man das wirklich in die Realität umsetzen, wenn wir jetzt mal Übungen als Beispiel nehmen? Weil wenn wir uns eine Athletin zum Beispiel anschauen, die aufgrund ihrer Biomechanik ja schon gewissen Regeln unterliegt, dann kannst du doch gar nicht vergleichen. Also du hast dann ja schon Übungen, die wegfallen, die du aber vielleicht für diesen Vergleich bräuchtest. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also bei dir ist es ja schon zum Beispiel so, dass deine Übungsauswahl für die Quads stark limitiert ist. Und wie möchtest du dann einen solchen Vergleich machen, wenn manche Übungen gar nicht gehen? Weißt du, was ich meine? Und dann ist es dann auch wieder, also dieses Szenario, oder da ist ja dann die notwendige Bedingung, dass du jede Muskelgruppe verallgemeinerst und dass du diesen Faktor Individualität rausstreichst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen, das, was du gerade gesagt hast, da gehe ich voll mit, aber ich frage mich, ob dieses Szenario überhaupt in der Realität umsetzbar ist. Ich glaube, das geht bei gar keinem, weil jeder Athlet seine Individualitäten hat und deswegen er sich schon in eine Richtung automatisch bewegt. Mhm. Aber und das, was er ausschließt, wäre aber in diesem Szenario inkludiert. Aber das geht ja gar nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist auch etwas, was sich dann einfach nicht an die Realität angleichen lässt. Wie ich es schon gesagt habe, das ist in einer Traumwelt ist das alles faktisch wahrscheinlich richtig oder man könnte das so versuchen, in die Richtung zu manipulieren. Aber es funktioniert halt nicht, wenn du das Individuum Mensch siehst.
Sechstens, gegebenenfalls habt ihr ja die letzte Folge des Hypertrophy-Casts von Luis mit Sebastian Ehmann gehört, in der die Formel zur Berechnung des Trainingsstress thematisiert wurde. Für wie realitätsnah haltet ihr solche Ansätze? Fragezeichen. Wie denkt ihr, wird sich die Integration von KI im Bodybuilding in den nächsten 2 Jahren, 5 Jahren entwickeln? Die erste Frage kann ich nicht beantworten, weil ich den Podcast noch nicht gehört habe, was ich aber noch machen werde. Was das letzte angeht, das ist ein lustiges Timing. Ich hatte nämlich vor 2 Tagen einen Vortrag von Richard David Precht gesehen, wo es auch um KI geht, was Jobs angeht. Ich denke, vielleicht geht es auch darum, ja, der Job des Coaches und wird das vielleicht ersetzt durch eine KI? Und da glaube ich nicht, dass das so schnell passieren wird, weil die Jobs, die jetzt schon ersetzt werden, keinen so hohen Komplexitätsgrad haben wie den wir haben oder wo Individualität eine so gewaltige Rolle spielt. Ich selber oder mein Interesse ist vor allen Dingen auch in der Finanzwelt, wo auch mittlerweile sehr viele Jobs ersetzt werden und deswegen sehe ich da auch ein Muster, wann so ein Job ersetzt werden kann oder nicht und ich glaube nicht, dass das bei einem Coach so leicht geht, weil wir so vielen Individualitäten ausgesetzt sind, dass ich einfach nicht glaube, dass das eine KI lösen kann, dieses Problem und sich ein Individuum ja auch von Zeit zu Zeit entwickelt. Jederzeit gibt es ein neues Szenario, worauf du reagieren sollst und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wenn ich mir das mit Jobs in der Finanzwelt anschaue, wo es einfach, wo diese Komplexität einfach nicht vorhanden ist und du deswegen diese Jobs einfach streichen kannst. Und ja, deswegen glaube ich, was den Faktor Ersetzen angeht, denke ich nicht, dass das passieren wird. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, ist schwer zu sagen. Also genau, zum Podcast, ich habe den halt auch noch nicht gehört. Ich habe ihn aber definitiv schon synchronisiert. Sebastian hatte mir den nochmal extra sogar ans Herz gelegt, weil ich glaube, zu unserem Nettobotophie-Recap wir auch was, glaube ich, dazu gesagt hatten oder was dazu passen könnte, ne? Zum Thema Intensität und Volumen und Ermüdung. Ist ein super interessantes Thema. ob sich das Ganze, um das wieder auf die künstliche Intelligenz zurückzubringen, gerade im Bereich Physiologie, kann ich es mir sehr schwer vorstellen. Wie gesagt, ich habe das Thema noch nicht durchdrungen. Ich kann es mir aber halt echt schwer vorstellen, wie du halt empfundene Anstrengungen quantifizieren willst und so quantifizieren willst, dass sie halt von Zahlen und Formeln und Algorithmen ideal erfasst und dann Handlungsempfehlungen ausgegeben werden. Ich denke nicht, dass das unmöglich ist, aber wenn ich mir überlege, was wir halt an Sportwissenschaft haben und woran es da schon hapert, dann kann ich mir im Übertrag das schwer vorstellen, aber ich finde es ein sauspannendes Thema und künstliche Intelligenz und das Thema mit Menschen zusammenarbeiten, also Coaching, kann ich mir schwer vorstellen. Sollte das irgendwann der Fall sein, dann habe ich Angst davor. Dann habe ich tatsächlich Angst davor, dass dann so wirklich diese Terminator, Skynet-Geschichte, dann ist künstliche Intelligenz so krass und so gut geworden, dass wir Angst davor haben müssen. Also ich hoffe nicht, dass das passiert. A, für meinen Job und B, hätte ich sonst irgendwie Angst davor.
PS, aus eher unseriösen und eindimensionalen staatstreuen Massenmedien habe ich erfahren, dass man mit Lauterbach 10 bei der Netto-Hypertrophie sparen kann. Ist da was dran? Lieber Max, das ist, wie du schon gesagt hast, einfach Propaganda, denn wenn du den Code Lauterbach 10 benutzt, muss Arne aus solidarischen Gründen sein komplettes Vermögen abgeben. Deswegen kann ich dir nur raten, diesen Code nicht zu benutzen. Falls es zu viele Fragen sind, könnt ihr die ja über zwei Episoden splitten, so wie Bulgarian Split Squats meine Liebe zum Beintraining spaltet.
Ah, herrlich. Auf jeden Fall, Max, maximalen Respekt und vielen Dank für deine Fragen. Die erhellen hier auf jeden Fall maximal die Episode. Und falls jemand nicht weiß, wer Peter A. ist, Peter A. aus B. Das ist die beste Frage. Was hatte er geschrieben? Einen wilden Aufbau oder einen zügellosen?
Peter A., denn er ist sich unsicher, ob er nach 62 Jahren wildester Offseason mal einen Minicut einlegen sollte.
Wildester Offseason, ey, verdammt. Peter A. Ja, Lauterbach 10 habe ich aus dem tatsächlich rausgenommen. Das wurde zu frequent genutzt und da sind zu viele Rabatte rausgegangen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Dann haben wir die nächste Frage. Da kannst du sicherlich viel zu sagen. Könntet ihr eventuell Tipps zur Ausführung von Sissy Squats geben? Den Quad daheim zu isolieren ist sehr schwierig, weshalb ich diese Übung gerne implementieren würde. Bei der Ausführung bin ich mir aber sehr unsicher, gerade auch, weil die Übung den Ruf hat, bei falscher Ausführung sehr schädlich zu sein. Und du hast aktuell noch Sissy Squats drin, oder?
Ja, dank dem Beinstrecker jetzt nicht mehr. Aber ich habe sie lange, glaube ich, sonst komplette alle Lockdown-Monate durchtrainiert. Ja, ich habe unglaublich viele Sissy Squats gemacht und habe auch unglaublich oft Leuten im Coaching Sissy Squats vorgeführt, hier vor meinem, vor meinem Monitor, was den Hass gegenüber der Übung erhöht hat. Aber es ist maximal schwer, wirklich nur verbal zu kommunizieren, wie man einen Sissy Squat ausführt. Aus meiner Sicht ist der häufigste Fehler, den du vermeiden solltest, die Hüfte zu sehr gebeugt zu lassen. Also es kann für die Knie sehr, sehr anstrengend werden, wenn du die Hüfte gebeugt lässt und dann initial die Knie nach vorne schiebst, was du tun musst, über die Fußspitzen, sogar sehr, sehr stark tun musst. Da mein Tipp: Du stehst ja quasi erstmal zum Starten nur auf dem Vorderfuß, ja, oder auf dem Fußballen und auf dem kleinen Zeh so ein bisschen. Das Anspannen des Quadrizeps, bevor du die Beugung im Knie eingehst, ist der wichtigste Faktor, um das Kniegelenk zu schützen, durch die Muskelspannung, durch die Vorspannung, die du willkürlich auf den Muskel legst, ohne dass du eine Gelenksbewegung hast. Das ist das Allerwichtigste, was ich dir mitgeben kann. Dann die Hüfte relativ gestreckt lassen, sich links und rechts etwas nehmen, wo du dich abstützen kannst, damit die Balance nicht der große Faktor wird. Und dann langsam ausprobieren, wie weit du die Kniebeugung führen kannst und wie weit du in dieser Kniebeugung einen Stretch auf den Quadrizeps bekommst. Ne? Und das kommt dann wieder darauf an, in wie sehr du den Oberkörper nach hinten schiebst und in dem Moment das Knie nach vorne, welche Ratio. Wenn du das rausbekommen hast und Sicherheit gewonnen hast, dass du durch das Anspannen des Quadrizeps vorher keine Knie Überspannung hast, dass du Probleme mit dem Knie bekommst, dann wirst du dich Stück für Stück in einen größeren Bewegungsradius trauen. Und dann wird irgendwann der Moment kommen, wo du merkst, holy crap, ein unglaublicher Stretch auf dem Quadrizeps und irgendwann auch ein richtig guter Stimulus. Das Ganze kippt dann halt irgendwann, wenn du halt unzählige hunderte Wiederholungen gemacht hast, dann kannst du es halt irgendwann nicht mehr sehen.
Und dann kaufst du dir einen Beinstrecker, Beinbeuger für 125 Euro bei Lidl?
Bei Rewe.
Bei Rewe, Entschuldigung. Ja. Von Normal 089, Disbalancen rechts, links, unilateral mit schwacher oder starker Seite anfangen? Da würde ich mit der schwachen Seite anfangen und die starke Seite nachziehen lassen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Seitheben am Kabel reden und du hast links die schwächere Seite, fang mit der linken Seite an. Und match die Wiederholung mit der starken Seite.
Ja.
Dann von FL-OH-Junge. Tipps gegen Übelkeit im Unterkörpertraining.
Puh. Da ist natürlich erstmal wieder die Frage, warum sollte oder warum hast du Übelkeit im Unterkörpertraining? Das wäre aus meiner Sicht erstmal wieder mein erster Gedanke. So, wo rührt das her? Was ist die Ursächlichkeit? Gibt es da wieder etwas, was du vorher vielleicht fixen musst? Andere Probleme, die dafür sorgen, dass dir übel wird? Das müsstest du erstmal evaluieren. Ne? Hast du vielleicht vorher zu viel gegessen, zu wenig gegessen? Was macht der Kreislauf, Blutdruck etc.? Das sind so Sachen, die mir zuerst einfallen. Ist das alles nicht der Faktor, sondern das ist einfach stimmig und dir wird halt übel, dann ist es in gewisser Weise etwas, was du einfach hinnehmen musst, aus meiner Sicht. Also Beintraining ist halt sehr, sehr für einen Kreislauf sehr, sehr anspruchsvoll, weil halt sehr große Muskelpartien davon da arbeiten müssen, sehr, sehr viel Blut in diese Muskulatur muss und das gesamte System halt maximal arbeiten muss und das System das natürlich dir auch signalisiert. Was bei einigen Menschen einfach zu Übelkeit führt. Was mir nicht unbekannt ist. Nils, erzähl, wie kriegen wir das weg?
Keine Beine mehr trainieren.
Keine Beine mehr trainieren,
ganz einfach. Nein, ich hatte auch das auf dem Schirm mit zu viel gegessen oder, ja gut, es kann auch sein, zu wenig gegessen. Dann, es steht ja auch gar nicht drin, wie das Beintraining aussieht. Also wenn du 30 Sätze Quads machst und dir dann schlecht wird, dann könnte es sein, dass dein dass du zu viel machst. Also das sind jetzt natürlich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Fall ist, aber manchmal sind es so einfache Dinge, ja, dass man darüber nachdenkt, ob es zu viel ist. Dann, wo ich selber schon die Erfahrung mit einem Klienten gemacht habe, dass die Rep Range in einer Übung zu hoch war und wir sie minimal nach unten gesetzt haben und das Problem gelöst hat. Ja, das ist dann jetzt aber auch so ins Blaue geschossen. Also vielleicht kann so etwas schon helfen, aber sonst fällt mir auch nichts ein. Also, das ist schwierig. Aber also, es ist auch, ich habe das auch noch nie gehört, so komisch das auch klingt. Klar, das Beintraining ist sehr, sehr anstrengend, wenn man die nötigen relativen Intensitäten an den Tag legt. Wenn ich in meinem Main-Movement dort nichts mehr im Tank lasse, dann ist es auch so, dass ich nicht mehr stehen kann und ich kaum noch Luft kriege. Und auch kurz mein Kreislauf absackt, aber es ist nicht so, dass mir schlecht wird. Also ich habe nicht mit Übelkeit zu kämpfen und ich habe das auch schon, also ich habe das noch nie gehört. Klar, du hörst manchmal von Leuten, ja ey, und dann habe ich mich nach dem Beintraining übergeben, voll geil, aber das liegt dann eher daran, dass derjenige viel zu viel gemacht hat und das bei einem optimalen Beintraining dann eh nicht auftritt. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen bin ich auch so ein bisschen ratlos dann, weil ich selten mit diesem Problem konfrontiert bin.
Ja, ich frage mich halt, ob er vielleicht nicht die Übelkeit meint, sondern tatsächlich vielleicht eher den Kreislauf. Weiß ich nicht, also er hat es ja so nicht gesagt. Also mit der Übelkeit, ich kenne es halt selber nur vom Bizeps-Training, dass mir immer übel wird beim Bizeps-Training, was aber aus meiner Sicht damit zusammenhängt, dass einfach dieser Hebel, du hast halt, der Hebel ist direkt vorm Körper, vorm Magen und das mag der einfach nicht. Und da bin ich halt sehr sensibel anscheinend und da wird mir immer schlecht. Ich hasse Bizeps-Training aus dem Grund und mache halt auch Bizeps-Training am liebsten Varianten, wo ich halt das Schultergelenk hinterm Körper, also nicht hinterm Körper, aber hinten habe. Da habe ich das Problem einfach nicht. Bei normalen Bizeps-Curls wird mir immer schlecht, wird mir immer übel. Halt, ne? Und das Gleiche habe ich bei Sissy-Squats zum Beispiel, weil wir das Thema gerade hatten, wo sich jetzt mein Magen quasi für, wenn du mehrere Wiederholungen machst, für eine lange Zeit vom Schwerpunkt hinter den Schwerpunkt begibt, wenn ich gerade drüber nachdenke. Da wird mir auch immer ein bisschen übel. Und da darf ich dann, wenn ich dann doch schon viel getrunken habe während des Trainings, dann fängt das da auch dran zu rumoren. Und also von daher, ich kenne das Gefühl der Übelkeit. Kann ich auch schwer was zu sagen. Also wenn es nicht wirklich dieses Unterzuckertsein ist und dass der Kreislauf ist, dann wüsste ich nicht, was man da machen kann.
Und eventuell die Pausenzeiten individuell gestalten. Also es ist bei mir nicht unnormal, dass ich auch mal 5 Minuten Pause mache.
Ja.
Oder mal eben nach Hause gehe.
Und dann wiederkommst.
Ja, nee, Spaß, aber ja. Genau, ich glaube, das waren alle Fragen.
Cool.
Ich
glaube, ja, nice. Das waren alle, die ich dir geschickt habe, ne? Ja.
Ja.
Cool. Ja, vielen Dank für die Entries, für den Eingang der Fragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit wieder. Bis dato, bis hier. Ja, Nils, wie immer, die Frage nach etwas Geistreichem, was die Menschen diese Woche unbedingt hören, tun, wissen sollten. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Ich habe letztens eine Story gemacht mit Toast und Matt. Das war die meistgesehene Story in den letzten 90 Tagen. Und das zeigt mir, dass diese Matt-Bewegung echt groß ist. Und ich will einfach nur den Aufruf starten, dass ihr euch zusammentun solltet und gemeinsam gegen den Feind im Norden angehen solltet. In Form von Arne. Weil er ja immer dagegen shootet. Also hört auf, einsam eure Mettbrötchen zu essen. Ihr tut euch zusammen und bewerft sein Haus mit Mettbrötchen.
Schon mal. Ja. Was soll ich? Ich habe dir ja auch schon gesagt, was da der Trick ist halt. Ne? Also Fleisch funktioniert bei Instagram halt immer. Halt, ne? Ob es nacktes Fleisch ist, ob es rohes Fleisch ist.
Das lag daran, dass es Mett war.
Okay. Okay. Also ich dachte ja, du wärst noch ganz begeistert. Ich habe dir noch den Tipp gegeben, da musst du noch richtig Fett Butter drunter schmieren, damit der Fettgehalt nochmal steigt.
Ach, deswegen hast du mir das geschrieben?
Ja, natürlich.
Da hast du wieder
hast du gar nicht verstanden.
Ich dachte so, hä, warum Butter? Das schmeckt doch voll scheiße. Deswegen. Ich bin da nicht drauf gekommen, weil ich halt diese fettreichen Lebensmittel nicht bevorzuge, weißt du?
Okay.
Deswegen habe ich diesen Hint nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Aber ich esse kein Mettbrötchen mit Butter.
Okay. Also wenn ich Mettbrötchen essen würde, dann mit Butter auf jeden Fall. Weil Butter ist echt geil. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Ne?
Isst du Nutella-Brötchen? Also wenn du, sagen wir, Nutella mit Butter.
Ja, ich bin Team Nutella mit Butter auf jeden Fall.
Du vergewaltigst also die Geschmackszellen maximal.
Ganz ehrlich, das ist eine Glaubensfrage. Das ist eine Glaubensfrage. Ob Nutella mit oder ohne Butter, da haben sich schon das, also, uiuiui. Ich bin da definitiv mit Butter, aber so richtig dick. Also so locker 2 Zentimeter Butter, 3 Zentimeter Nutella. Dann so ein richtig schönes Weißmehlbrötchen und dann, dass du so richtig schön den Zahnabdruck da drin siehst. Dann da juchzen meine Masse-Gains.
Ich bin sprachlos über deinen Geschmack. Du bist kein Feinschmecker.
Aber ich muss gerade dazu gestehen, das ist halt auch so eine Sache, die tatsächlich bei mir, was ich irgendwie natürlich nicht mache, seit ich irgendwie auf meine Körperkomposition achte halt, ne? Weil das schlägt natürlich wieder komplett den Rahmen aus halt, ne?
Das eigentlich macht die Sache jetzt für mich attraktiv. So lecker,
warum mache ich das eigentlich nicht, weißt du? So.
Verdammt. Krass. Früher immer diese das waren ja keine Kochvideos, aber ich sag jetzt mal Kochvideos bei YouTube, immer schön angerichtet, schön lecker und so. In echt hast du das weggeschmissen und hast dir dann diese ekelhaften Sachen gegessen. Das war so eine Kompensation, kann das sein?
Nee, leider nicht. Also es wäre geil gewesen, würde ich jetzt im Nachgang sagen können, das war so, da wäre ich sogar noch stolz drauf. Nein, ich habe tatsächlich, 3 Jahre lang ungelogen Pancakes zum Frühstück gegessen. Ich habe wirklich so eine strange Sachen gemacht, wo ich heute nicht mehr stolz drauf bin. Aber es ist Teil des Weges.
Aber du isst doch immer noch Spiegelei morgens? Hast du das nicht letztes
Jahr? Ja, Omelette, genau. Das kam nach der Pancake-Zeit. Das kam, keine Ahnung. Das hatte ich ganz am Anfang, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, habe ich über Team Andro ja diese Strandfigur-Sache da mitgemacht. Und da hast du ja so Ernährungspläne gehabt. Und da gab es halt immer Omelette zum Frühstück. Und das fand ich damals schon recht geil.
Von Frank Heuer Acker bestimmt.
Nee, beim ersten Mal hatte der noch nicht mitgemacht als Coach.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der Coach hieß. Komme ich nicht.
Heiko Kalbach?
Nein. Auf jeden Fall habe ich seitdem, nachdem ich mit den Pancakes dann irgendwann gebrochen habe, wieder auf Omelette umgestellt und das ist jetzt, glaube ich, auch seit 3, 4, 5 Jahren.
Das ist meine letzte Frage jetzt im Podcast, dann beenden wir den. Aber wie bereitest du die zu? Weil ich mag auch Omelette, aber wie bereitest du die zu?
Okay, das wird jetzt einige Leute auch schockieren. Ja? Also, folgendermaßen, man nehme 8 Eier, ja, man schlage 8 Eier auf, bringt diese in die Pfanne ein, ja, die man vorher mit Cooking Spray benetzt, damit keine Kalorien verschwendet werden, ja. Also 5 Ei klar, ja, das Eigelb wird verschwendet, weggeworfen, hat Schande über mein Haupt, ja, und 3 Volleier, die alle in die Pfanne schlagen, dann Maggi, für den Salzgeschmack.
Alter, ich habe gerade Gänsehaut.
Ordentlich rein in die Pfanne, ja, alles verrühren, ja, und dann den Deckel drauf, damit es von oben halt auch schön fest wird, und dann ist das Omelette fertig. Ganz simpel.
Ach, du drehst das nicht um?
Nee, brauchst du nicht, weil.
Wegen dem Deckel.
Wegen dem Deckel, das ist der Trick. Das ist auch der alte Pancake-Trick. Dadurch, dass die Luft da drin natürlich nicht entweichen kann, ist die immer hin und her zwischen dem Deckel und der Oberfläche und das wird dann halt auch fest. Das ist super.
Das ist gerade mindblowing für mich. Das ist so wie vor 5 Jahren, als ich herausgefunden habe, dass man eigentlich nur hart trainieren muss und essen muss, um Muskeln aufzubauen und nicht diese Wunderpille braucht. Da bin ich nie drauf gekommen. Ich wollte das nämlich jetzt auch wirklich wissen, weil wenn ich das umdrehe, geht es mir halt kaputt und deswegen mache ich halt gar kein Omelett, weil ich habe dann keinen Bock darauf, dass es halt kaputt geht und ich dann so ein Rührei auf Krampf hab.
Ja, das macht auch keinen Spaß.
Das Omelette
muss schön aussehen. Das muss richtig wie so eine kleine Pizza sein. So, das ist
ein Gamechanger gerade für mich.
Kunst. Achso, was ich vergessen habe, da kommt immer noch Scheiblettenkäse drauf. Für den Käseflavor.
Das ist zu viel Fett für mich, das kann ich nicht machen.
Ja, Low Fat natürlich. Gibt's bei Kaufland.
Okay. So. Ich glaube, das probiere ich heute Abend mal aus.
Ja, ich bin gespannt. Alle Zuhörer auch die Omelette-Bewegung gegen die Mettbrötchen-Bewegung.
ja, du weißt, wer verlieren wird. Und damit beende ich heute die Podcast-Episode. Okay. Teilt die Episode. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder.